Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vincentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. In unseren letzten Sendungen haben wir uns mit dem Alten Testament auseinandergesetzt und da ging es ganz konkret um die berühmten Bücher der Weisheit. Das Alte Testament enthält einige ganz berühmte Bücher, die sich mit der Weisheit auseinandersetzen. Und da handelt es sich um eine Weisheit, die nicht von der menschlichen Weisheit bestimmt ist, sondern vom Heiligen Geist Gottes getragen ist. Und diese Weisheit, die brauchen wir heute. Wir haben so viel Wissen und so wenig Weisheit. Die Weisheit ist die Voraussetzung, dass wir dann mit dem Wissen richtig umgehen. Und da können wir heute oft feststellen, dass wir eine ganze Menge von Philosophien haben und von Ideologien, die uns oft in die Irre führen. Und da entsteht nun im Menschen die Sehnsucht nach einer Weisheit, die von Gott kommt, die uns wirklich mit einem inneren Licht erfüllt. Wir haben in den vergangenen Sendungen schon einige Weisheitsbücher kennengelernt und wollen uns heute einem weiteren Weisheitsbuch zuwenden, das den berühmten Titel trägt, das Buch Kohelet. Das Buch Kohelet enthält die Weisheiten von Kohelet, der sich als ein großer und gläubiger Weiser mit den tieferen Fragen des Menschen gründlich auseinandergesetzt hat. Kohelet stammte aus Jerusalem und lebte im 3. Jahrhundert vor Christus. Er gehörte der gebildeten Oberschicht von Jerusalem an und kannte wahrscheinlich auch die griechische und die ägyptische Weisheitsliteratur. In seinem Werk lässt sich eine Weltoffenheit erkennen, die die Grenzen des Judentums überschreitet. Dennoch ist er von einer tiefen jüdischen Gläubigkeit geprägt. Das Buch Kohelet wurde im 3. Jahrhundert vor Christus verfasst. Das Buch setzt eine Gesellschaft voraus, die bereits von einer bestimmten Verschmelzung der orientalischen Kulturen geprägt war. Es ist anzunehmen, dass das Buch ausschließlich von Kohelet geschrieben wurde. Das Buch könnte aber in einigen Teilen nachträglich überarbeitet worden sein. Um welche Themen geht es nun in diesem Buch? Da geht es konkret um die Vergänglichkeit der Welt und des Menschen, um die Undurchschaubarkeit Gottes und seiner Pläne. Es geht aber auch um die schwierigen Fragen nach dem Übel in der Welt. Warum gibt es das Übel und das Böse in der Welt? Es geht auch konkret um das Unrecht bei Gericht, um die Ausbeutung durch die Mitmenschen, um den Konkurrenzkampf. Aber es geht dann auch vor allem um die Einsamkeit des Menschen und um die Wankelmütigkeit der Volkskunst. Wir sehen also, dass viele tiefe Fragen angesprochen werden. Kohelet weist immer wieder darauf hin, dass alles nur ein Windhauch ist. Dieses Wort Windhauch steht für Vergänglichkeit. Wie der Wind vorbeiweht, so geht auch die Zeit vorbei, das Leben geht vorbei, alles ist so vergänglich. Alles Irdische und Menschliche erscheint oft so nichtig zu sein. Alles ist dem Wechsel und der Vergänglichkeit unterworfen, nichts hat Bestand. Das irdische Dasein endet für den Menschen und alle Lebewesen unerbittlich mit dem Tod. Durch diesen ständigen Hinweis auf die Vergänglichkeit aller Dinge hat das Buch auch einen etwas schwermütigen und pessimistischen Grundzug. Kohelet lehrt aber, dass alles dem göttlichen Walten unterworfen ist. Menschen und Dinge sind ganz in Gottes Hand. Keine menschliche Mühe und Kunst ist imstande, daran etwas zu ändern. Der Mensch ist nicht einmal imstande, die göttlichen Pläne zu erkennen. Er muss sich also schweigend den Plänen Gottes fügen. Bitte, wir sind hier noch im Alten Testament, ja? Kohelet empfiehlt, dass sich der Mensch trotz seiner Vergänglichkeit und Begrenztheit um einen frohen, aber geordneten Lebensgenuss bemühen soll. Dieser Lebensgenuss ist ein natürlicher Ausgleich für die menschliche Plage und Mühe und entspricht dem göttlichen Willen. Die irdischen Gaben sind ja eine Gabe Gottes. Kohelet erinnert aber auch daran, dass der Mensch sein Handeln vor Gott verantworten muss. Er fordert den Menschen auf, in Gottes Furcht zu leben, damit er einmal vor dem Gericht Gottes bestehen kann. Auf diese Weise ist bei Kohelet die Ausrichtung des Menschen auf Gott von ganz entscheidender Bedeutung. Wir sehen also, dass Kohelet offensichtlich auch in einem schwierigen Augenblick sich dessen bewusst wird, dass alles Irdische vergeht. Das, was wir heute noch haben, kann morgen schon verloren sein. Das, was uns heute erfreut, kann morgen schon verschwunden sein. Das, was uns als dauerhaft erscheint, ist morgen nicht mehr da. Kohelet zeigt also den Menschen in einer Situation, in dem ihm das Vergängliche voll bewusst wird. Und da gibt es auch einige Sprichwörter von ihm, die wir heute noch verwenden, bei denen wir aber oft nicht wissen, dass sie von Kohelet stammen. Ich darf Ihnen da ganz einfach vier von diesen berühmten Sprichwörtern vorlesen. Da heißt es einmal, alles ist Windhauch. Also übersetzen wir das einmal, alles ist vergänglich. Dann ein weiteres Sprichwort, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, das heißt, es ist alles schon mal da gewesen. Es wiederholt sich immer wieder alles. Das haben die früheren Generationen auch schon mal erlebt und jetzt trifft es uns. Dann ein weiteres bekanntes Sprichwort, alles hat seine Stunde. Es gibt Stunden der Freude, des Leids, des Jubels, der Verlorenheit. Alles hat seine Stunde. Und dann noch ein weiteres Sprichwort. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Diesen Spruch haben wir schon in der Grundschule mal lernen müssen. Dieser Spruch, der ist 2300 Jahre alt und stammt von Kohelet. Nun wollen wir mal ganz kurz noch einige bekannte Stellen aus diesem Buch vorlesen und uns von diesen Stellen auch berühren lassen. Wir beginnen mit der ganz bekannten Stelle, die vom Windhauch handelt. Windhauch, Windhauch, sagte Kohelet. Windhauch, Windhauch, das ist alles Windhauch. Welchen Vorteil hat der Mensch von all seinem Besitz, für den er sich anstrengt unter der Sonne? Alles ist Windhauch. Also hier wird gesagt, alles vergeht. Und dieser Spruch, den hört man oft, wenn man in gewissen Kreisen verkehrt, alles ist Windhauch, alles ist vergänglich, alles vergeht. Dann wollen wir noch eine weitere Stelle hervorholen. Da wird noch einmal diese Frage gestellt über den Nutzen der Bildung. Bringt es überhaupt etwas, dass man gebildet ist, dass man mehr weiß? Kohelet gehört zu den ganz großen Gebildeten seiner Zeit, aber er stellt sich die Frage, was nützt mir denn eigentlich die Bildung? Bin ich glücklicher als die, die weniger Bildung haben? Und dann fragt er sich auch über den Besitz. Nützt mir der Besitz etwas? Und so wollen wir nun diese Stelle lesen, und wenn Sie da mitlesen wollen, dann schlagen Sie mal bitte auf Altes Testament, Bücher der Weisheit, Buch Kohelet, zweites Kapitel ab dem 12. Vers, also Buch Kohelet, Kapitel 2 ab Vers 12. Ich dachte nach, indem ich beobachtete, was Wissen wirklich ist und was Verblendung und Unwissen wirklich sind. Der Gebildete hat Augen im Kopf, der Ungebildete tappt im Dunkeln. Aber ich erkannte auch, beide trifft ein und dasselbe Geschick. Da dachte ich mir, was den Ungebildeten trifft, trifft also auch mich, den Gebildeten. Warum bin ich dann über die Maßen gebildet? Und ich überlegte mir, dass auch die Bildung Windhauch ist. Denn an den Gebildeten gibt es ebenso wenig wie an den Ungebildeten eine Erinnerung, die ewig währt. Weil man schon in den Tagen, die bald kommen, beide vergessen wird. Wie ist es möglich, dass der Gebildete ebenso sterben muss wie der Ungebildete? Da verdroß mich das Leben. Denn das Tun, das unter der Sonne getan wurde, lastete auf mir als etwas Schlimmes. Denn es ist alles Windhauch und Luftgespinst. Mich verdroß auch mein ganzer Besitz, für den ich mich unter der Sonne anstrenge und den ich dem Menschen lassen muss, der nach mir kommt. Wer weiß, ob er ein Wissender ist oder ein Unwissender. Jedenfalls wird er über meinen ganzen Besitz verfügen, für den ich mich unter der Sonne angestrengt und mein Wissen eingesetzt habe. Auch das ist Windhauch. Ich stellte mich um und überließ mich der Verzweiflung über meinen ganzen Besitz, für den ich mich unter der Sonne angestrengt hatte. Denn es kommt vor, dass ein Mensch, dessen Besitz durch Wissen, Können und Erfolg erworben wurde, in einem anderen, der sich nicht dafür eingestrengt hat, als dessen Anteil überlassen muss. Auch das ist Windhauch und etwas Schlimmes, das häufig vorkommt. Was erhält der Mensch dann durch seinen ganzen Besitz und durch das Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger, und selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Liebe Freunde, da wird man unheimlich nachdenklich. Ein hochgebildeter Mann stellt sich hier die Frage, was nützt eigentlich die Bildung? Er ist im Leben genauso ausgeliefert wie der Unwissende. Im Gegenteil, es geht ihm noch schlechter, weil durch so eine hohe Bildung sieht er viele Dinge, die der Ungebildete nicht erkennt. Und er muss da zuschauen und ist ohnmächtig und er setzt sich ein, durch Wissen, Können und Erfolg sich etwas zu erwerben. Und er glaubt, dass ihm seine hohe Ausbildung, sein Universitätsstudium, seine Wissenschaft, die müsste ihn doch voranbringen. Aber ist er im Grunde genommen glücklicher als der Ungebildete. Und der ganze Besitz, den er mit viel Mühen geschaffen hat und sich erworben hat, den bekommt ein anderer, der sich gar nicht angestrengt hat, und der ist dann plötzlich im Besitz von allen diesen Dingen. Und dann sagt er, nicht einmal die Erinnerung an die Gebildeten bleibt. Er wird genauso vergessen wie die anderen. Sein Grab steht da, sein Leichnam vermodert. Was war das alles? Also Gedanken von einem Gebildeten, bitte, liebe Freunde, lassen Sie sich jetzt nicht von der Schwermut ergreifen. Jeden von uns kann es einmal erwischen, dass er solche Gedanken hat. Aber es ist nur interessant, dass hier ein hochgebildeter Mann einmal darauf hinweist, dass man trotz allen Wissens nicht alle Lebensprobleme im Griff hat und dass man deswegen nicht auch schon glücklicher ist. Gut, jetzt schauen wir noch ein drittes Kapitel an. Und das hat jetzt die Überschrift, alles hat seine Stunde. Dieses Kapitel finden wir also im dritten Kapitel. Und da lesen wir ab Vers 1. Also Kapitel 3, Vers 1. Und das ist jetzt eine ganz berühmte Stelle, die auch immer wieder bei verschiedenen Anlässen zitiert wird. Kohelet schreibt, alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Liebe Freunde, da ist eigentlich alles genannt worden, was wir so im Laufe eines längeren Lebens erleben. Die Älteren unter uns, aber auch das Mittelalter und auch die Jugend, kennt sehr viele von diesen Zeiten. Und es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder einen Wechsel erleben. Höhen und Tiefen, Freuden und Leiden, Leben und Tod, Aufbau und Niedergang, Krieg und Frieden, alles das hat die Menschen aller Zeiten erfasst, geprägt, erhoben, bedrängt und niedergestreckt. Das sind Zeilen, die sind 2300 Jahre alt. Aber diese Weisheit ist zeitlos. Und sie berührt uns noch immer im innersten Herzen. Und dann kommen wir noch zu einer letzten Stelle, die wir heute hier aus dem Buch Kohelet vorlesen wollten. Und da begeben wir uns nun in das fünfte Kapitel. Und da haben wir dann im fünften Kapitel die Verse 9 bis 11. Also fünftes Kapitel ab Vers 9. Und da spricht sich Kohelet noch einmal in einer sehr drastischen Weise über die Nutzlosigkeit des Reichtums aus. Wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug Einnahmen. Auch das ist Windhauch. Mehrt sich das Vermögen, so mehren sich auch die, die es verzehren. Was für ein Erfolg bleibt dem Besitzer? Seine Augen dürfen zusehen. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel zu essen hat. Dem Reichen aber raubt sein voller Bauch die Ruhe des Schlafs. Das sind auch sehr eindrückliche Worte. Die Nutzlosigkeit des Reichtums und auch die Probleme, die sich mit dem Reichtum ergeben. Und der stellt da einen einfachen Arbeiter dem Reichen gegenüber. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel zu essen hat. Dem Reichen hingegen raubt sein voller Bauch die Ruhe des Schlafs. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob Reichtum von vornherein schlecht ist. Um das geht es hier nicht. Aber es geht um die Frage, wie man mit dem Reichtum umgeht. Das ist das Problem. Und da heißt es eben, wer das Geld liebt, bekommt vom Geld nie genug. Wer den Luxus liebt, hat nie genug an Einnahmen. Aber letztlich ist das doch alles Windhauch. Das kann ja wieder verloren gehen. Und die Sorgen, die damit verbunden sind und. Also Kohelet weist uns darauf hin, dass der Reichtum nicht einfach schon die pure Freude ist, sondern er zeigt uns auch einmal die Problematik, die Schattenseiten des Reichtums. Ja, liebe Freunde, wir sehen also, dass Kohelet uns einmal auf die Vergänglichkeit hinweist, dass er uns auch darauf aufmerksam macht, dass die weltliche Bildung nicht schon eine Garantie dafür ist, dass man alle Probleme lösen kann. Er sagt uns, dass alles seine Stunde hat und er weist uns darauf hin, dass man gegenüber dem Reichtum auch sehr vorsichtig sein muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zu einem besonders schönen Buch der Weisheit, das uns vom Titel her allen bekannt ist. Und dieses Buch trägt den Namen Das Hohe Lied der Liebe. Das Hohe Lied der Liebe schildert in einer Folge von Gedichten die Liebe von Mann und Frau, die nach mehreren Prüfungen zu einer dauerhaften Verbindung führt. Das Hohelied ist zunächst eine dichterische Schilderung der Liebesbeziehung von Mann und Frau, die eine Entwicklung durchmacht, bis sie zu einer innigen und reifen Beziehung wird. Das Hohelied ist aber für das Judentum und das Christentum auch eine sinnbildliche Darstellung für die liebende Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Wir haben es also hier mit einem Buch zu tun, das auf der einen Seite die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau schildert, aber gleichzeitig haben wir es auch mit einem Text zu tun, der diese Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau in einem sinnbildlichen Sinn als die Liebe zwischen Gott und den Menschen zum Ausdruck bringt. Lange Zeit wurde angenommen, dass das Hohelied von König Salomon im 10. Jahrhundert vor Christus verfasst worden sei. Die heutige Bibelwissenschaft ist der Ansicht, dass das Buch nicht aus der Zeit von Salomon stammt, sondern erst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil geschrieben wurde. Wahrscheinlich wurde das Buch erst im 3. Jahrhundert vor Christus verfasst. Nun gehen wir ganz kurz auf den Inhalt ein, bevor wir dann einige Stellen aus diesem Buch vorlesen. Das Hohelied schildert die Liebe zwischen einem einfachen Mädchen und einem jungen Mann. Die Braut lebt auf dem Land. Sie arbeitet im Garten und im Weinberg und ist auch eine Hirtin. Der Bräutigam wohnt in einem Städtchen auf einer Anhöhe. Die beiden Liebenden sind durch Berge, Weideland und Steppe weit voneinander getrennt. Das Hohelied beginnt mit der ersten Begegnung der Liebenden, bei der die Braut die Liebenswürdigkeit des Bräutigams preist und ihn um seine Liebe bittet. In einer zweiten Begegnung tauschen die beiden Liebenden in einem vertraulichen Gespräch ihre Herzen aus. Es kommt bereits zu einer ersten Besiegelung ihrer Liebe. Es folgen dann mehrere gegenseitige Besuche. Zuerst besucht der Bräutigam die Braut, gleich darauf die Braut den Bräutigam. Es folgen eine Reihe von öffentlichen Festen, die auf eine Hochzeit hinweisen. Die Einholung der Braut, der Preisgesang des Bräutigams und der Braut, die Aufforderung des Bräutigams an die Braut, sich ihm ganz hinzugeben. Nach diesen Ereignissen kommt es zur Prüfung und Bewährung der Liebenden. Der Bräutigam zieht sich zurück. Die Braut aber begibt sich voll Sehnsucht auf die Suche nach dem Bräutigam. Dabei stimmt sie einen begeisterten Preisgesang an, der ihre große Liebe zum Bräutigam ausdrückt und ihre Liebe zu ihrem Bräutigam beteuert. Der Bräutigam kehrt darauf endgültig zur Braut zurück und stimmt nun seinerseits einen Preisgesang auf die Braut an, der in höchsten Tönen ihre Schönheit besingt und voll des Lobes ist. Auf diese Weise entfacht der Bräutigam die Liebe der Braut von Neuem. Es folgen nun der Kauf der Braut, man musste dafür einen bestimmten Kaufpreis auch bezahlen, weil ja der Familie der Braut eine Arbeitskraft verloren ging, und es kommt zu ihrer endgültigen Heimführung. Die jüdische Tradition betrachtet das Hohelied, wie wir bereits gesagt haben, auch als eine sinnbildliche Darstellung der liebenden Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Die christliche Tradition hingegen sieht im Hohelied eine sinnbildliche Darstellung der liebenden Beziehung zwischen Christus und der Kirche. Es gibt auch eine marianische Deutung, die im Hohelied eine sinnbildliche Darstellung der Verbindung zwischen dem Heiligen Geist und Maria erblickt. Und schließlich gibt es noch eine mystische Deutung, die das Hohelied als eine sinnbildliche Darstellung der liebenden Verbindung zwischen Gott und der Einzelseele des Menschen betrachtet. Im Hohelied wird die Ehe zum Sinnbild für die Liebe zwischen Gott und den Menschen. Auch im Neuen Testament wird die Ehe mehrmals zum Sinnbild für die liebende Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die unauflösliche Verbindung von Mann und Frau wird damit zum Ausdruck der unauflöslichen Verbindung zwischen Gott und Mensch. Nach dieser kurzen Einführung wollen wir uns nun einigen Texten zuwenden. Und da beginnen wir mit einem Text aus dem 2. Kapitel. Also das Buch Hohelied, Kapitel 2. Und da beginnen wir mit dem Vers Nummer 8. Und da hören wir nun in einer sehr poetischen Weise, wie die Braut sich nach dem Geliebten sehnt. Und das wird in einer wunderbaren Weise zum Ausdruck gebracht. Hier haben wir es mit dem Reichtum auch der orientalischen Seele zu tun, die uns immer wieder in besonderer Weise berührt. Hören wir nun diese Worte der Braut. Hoch, mein Geliebter, sieh da, er kommt. Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleicht mein Geliebter dem jungen Hirsch. Ja, draußen steht er an der Wand unseres Hauses. Er blickt durch die Fenster, späht durch die Gitter. Der Geliebte spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen. Auf der Flur erscheinen die Blumen, die Zeit zum Singen ist da. Die Stimme der Turteltaube ist zu hören in unserem Land. Am Feigenbaum reifen die ersten Früchte, die blühenden Reben duften. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand. Dein Gesicht, lass mich sehen, deine Stimme hören. Denn süß ist deine Stimme, lieblich dein Gesicht. Der Geliebte ist mein und ich bin sein. Er weidet in den Lilien. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, komm, du mein Geliebter, der Gazelle gleich, dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Dann lesen wir jetzt eine weitere Stelle im 3. Kapitel. 3. Kapitel ab Vers 1. Und nun hören wir wieder, wie die Braut voll Sehnsucht spricht. Und in diesen Worten kommt zum Ausdruck, wie sehr sie den Bräutigam liebt. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Mich fanden die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich packte ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derer, die mich geboren hat. Bei den Gazellen und Hirschen der Flur beschwöre ich euch, Jerusalems Töchter, stört die Liebe nicht auf, weckt sie nicht, bis es ihr selbst gefällt. Dann wollen wir eine Stelle hören, wo nun der Bräutigam seine Liebe zum Ausdruck bringt. Und da lesen wir weiter im 4. Kapitel, ab dem Vers 1, Kapitel 4, Vers 1. Und da kommt nun der Bräutigam zu Wort. Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. Hinter dem Schleier deine Augen wie Tauben. Dein Haar gleicht einer Herde von Ziegen, die herabzieht von Gileads Bergen. Deine Zähne sind wie eine Herde frisch geschorener Schafe, die aus der Schwemme steigen. Jeder Zahn hat sein Gegenstück, keinem fehlt es. Rote Bänder sind deine Lippen, lieblich ist dein Mund. Dem Riss eines Granatapfels gleicht deine Schläfe hinter dem Schleier. Wie der Turm Davids ist dein Hals, in Schichten von Steinen erbaut, 1000 Schilde hängen daran, lauter Waffen von Helden. Deine Brüste sind wie zwei Kitzelein, wie die Zwillinge einer Gazelle, die in den Lilien weiden. Wenn der Tag verweht und die Schatten wachsen, will ich zum Myrrenberg gehen, zum Weihrauchhügel. Alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel haftet an dir. Verzaubert hast du mich, meine Schwester Braut, ja verzaubert mit einem Blick deiner Augen, mit einer Perle deiner Halskette. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut, wie viel süßer ist deine Liebe als Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte. Von deinen Lippen, Braut, tropft Honig, Milch und Honig ist unter deiner Zunge, der Duft deiner Kleider ist wie des Libanons Duft. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Garten, ein versiegelter Quell. Man ist hier wirklich unglaublich berührt, wie hier die orientalische Sprache mit ihren bildhaften Vergleichen die Schönheit zum Ausdruck bringen kann. Und es ist ja auch verwunderlich, wie die Liebe plötzlich einen jungen Mann zu einem Poeten verwandelt. Es ist ja nicht jeder ein Dichter. Aber es ist immer wieder interessant zu erfahren, dass oft junge Paare sich wunderbare Briefe schreiben und dass sie sich darum bemühen, das zum Ausdruck zu bringen, was sie in ihrem innersten Herzen fühlen. Meine Frau und ich, wir haben auch einen dicken Ordner und da haben wir alle diese Briefe gesammelt, die wir uns in der langen Zeit der Verlobung, in der wir uns nur ganz selten gesehen haben, geschrieben haben. Und wenn man diese Briefe durchliest, dann kann man immer nur staunen, wie da plötzlich sich die Sprache verwandelt und wie hier plötzlich jemand, der sonst kaum imstande ist, ein paar ordentliche Worte zu finden, imstande ist, wunderbare Gefühle in Worte zu kleiden. Die Liebe hat also auch etwas Schöpferisches an sich und das wird uns hier vermittelt. Aber das Gleiche, und das wollen wir ganz offen sagen, gilt eben auch im seelischen Bereich. Es ist immer wieder so, wenn der Mensch Gott entdeckt und wenn er sich auch Jesus nähert, dann wird in ihm plötzlich nicht nur eine Erkenntnis wach, sondern dann entsteht eine Liebe. Und da wird dem Menschen nun bewusst, dass die Beziehung zu Gott eine Beziehung der Liebe ist. Und dass einem hier auch die schönsten Worte nicht ausreichend genug erscheinen, um das zum Ausdruck zu bringen. Und wenn man zum Beispiel auch einmal die Schriften vom heiligen Bernhard von Clairvaux, der dieses Hohelied der Liebe sehr geschätzt hat, studiert, dann merkt man immer wieder, wie dieser große Heilige seine Liebe in Worte kleiden kann. Und da wird einem bewusst, dass dieser Ausdruck des Hohen Liedes eben auch für die Mystik gilt. Wir wollen die Zeit noch ganz kurz nutzen, um noch zwei Stellen vorzulesen. Da gibt es eine weitere Stelle, wo jetzt die Braut ihre Sehnsucht nach dem Bräutigam ausdrückt. Er lässt sich nicht blicken. Und da lesen wir nun im 5. Kapitel ab dem Vers 2. Und jetzt ist sie ganz glücklich, dass dieser Geliebte plötzlich wieder kommt. Ich schlief, doch mein Herz war wach. Oh, mein Geliebter klopft. Mach auf, meine Schwester und Freundin, sagt er. Meine Taube, du Makellose, mein Kopf ist voll Tau. Aus meinen Locken tropft die Nacht. Jetzt antwortet sie, ich habe schon mein Kleid abgelegt. Wie soll ich es wieder anziehen? Die Füße habe ich gewaschen. Soll ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckt die Hand durch die Luke. Da bebte mein Herz ihm entgegen. Ich stand auf, dem Geliebten zu öffnen. Da tropften meine Hände von Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten. Doch der Geliebte war weg, verschwunden. Mir schluckte der Atem. Er war weg. Ich suchte ihn. Ich fand ihn nicht. Ich rief ihn. Er antwortete nicht. Ich beschwöre euch, Jerusalem-Töchter, wenn ihr meinen Geliebten findet, sagt ihm, ich bin krank vor Liebe. Und jetzt fragen die Töchter von Jerusalem, was hat denn dein Geliebter den anderen voraus, du Schönste der Frauen? Was hat denn dein Geliebter den anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Und sie antwortet jetzt, mein Geliebter ist weiß und rot, ist ausgezeichnet vor Tausenden. Sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind rabenschwarz. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, die Zähne in Milch gebadet sitzen fest. Seine Wangen sind wie Balsambeete, daran Gewürzkräuter sprießen, seine Lippen wie Lilien, sie tropfen von flüssiger Myrrhe. Seine Finger sind wie Stäbe aus Gold, mit Steinen aus Tarschisch besetzt. Sein Leib ist wie eine Platte aus Elfenbein mit Saphiren bedeckt. Seine Schenkel sind Marmorsäulen auf Sockeln von Feingold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, erlesen wie Zedern. Sein Mund ist voll Süße, alles ist Wonne an ihm. Das ist mein Geliebter, ja, das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und zum Schluss noch eine Überlegung. Und da lesen wir jetzt im Kapitel 8 ab dem ersten Vers weiter, Kapitel 8, Vers 1. Und da kommen wir nun zu dieser berühmten Aussage, stark wie der Tod ist die Liebe. Ach, wärst du doch mein Bruder, genährt an der Brust meiner Mutter, träfe ich dich dann draußen, ich würde dich küssen, niemand dürfte mich deshalb verachten. Führen wollte ich dich in das Haus meiner Mutter, dich bringen, die mich erzogen hat. Würzwein gebe ich dir zu trinken, Granatapfelmost. Seine linke liegt unter meinem Kopf, seine rechte umfängt mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem, was stört ihr die Liebe auf? Warum weckt ihr sie, ehe es ihr selbst gefällt? Wer ist sie, die aus der Steppe heraufsteigt, auf ihren Geliebten gestützt? Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt, dort, wo deine Mutter dich empfing, wo deine Gebärerin in Wehen lag. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Stark wie der Tod ist die Liebe. Die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt. Ihre Gluten sind Feuergluten, gewaltige Flammen. Auch mächtige Wasser können die Liebe nicht löschen. Auch Ströme schwemmen sie nicht weg. Böte einer für die Liebe den ganzen Reichtum seines Hauses, nur verachten würde man ihn. Liebe Freunde, damit kommen wir zum Ende. Wir hören also, dass hier diese ganze Glut der Liebe zum Ausdruck kommt. Aber gleichzeitig spüren wir immer auch diese Zurückhaltung, diese Ehrfurcht, diesen Respekt. Es ist nicht eine Leidenschaft, die verzehrt, sondern es ist immer auch eine Leidenschaft, eine Liebe, die von der Ehrfurcht und von der Zurückhaltung geprägt ist. Ja, das waren also einige Auszüge aus dem Hohen Lied der Liebe und wir haben gehört, dass es sich dabei um einen Berg handelt, in dem es einmal um die Liebe zwischen Mann und Frau geht, die durch Prüfungen hindurchgeht, sich bewähren muss und. Aber dass es sich hier auch um ein Buch handelt, das immer wieder auch im übertragenen und mystischen Sinn gesehen wird, als die Liebe zwischen Gott und Mensch, zwischen Christus und dem Menschen. Es wird auch in einem marianischen Sinn gedeutet und es ist ein Sinnbild für das Suchen des Menschen nach Gott. Und da kommt eben diese ganze Liebe, dieses Ringen und alles das kommt hier zum Ausdruck. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns heute mit zwei sehr unterschiedlichen Büchern aus der Weisheitsliteratur des Alten Testaments befasst. Einmal mit dem Buch Kohelet, wo wir über die Vergänglichkeit der Dinge nachgedacht haben. Und dann über das Hohe Lied, das uns gezeigt hat, wie die Liebe den Menschen erhebt und verwandelt, Aber wie der Mensch auch immer wieder durch die Liebe nachdenklich wird und so manche Prüfung bestehen muss. Das alles hat uns Gott geschenkt und das alles hat uns Gott auch gegeben, damit wir in seinem Sinne und im Sinne seiner Weisheit auf das Leben zugehen. Auf der einen Seite im Bewusstsein um die Vergänglichkeit und auf der anderen Seite im Bewusstsein um die Liebe. Beides ist für uns von großer Bedeutung, weil das Bewusstsein um die Vergänglichkeit nötigt uns, mal über das Ewige nachzudenken. Und das Bewusstsein um die Liebe macht uns bewusst, dass wir immer noch an Liebe dazulernen müssen. Die Liebe Gottes muss der Maßstab sein, damit unsere Liebe wachsen und gedeihen kann. Das ist der Wille Gottes. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.